Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über Sense and Sensibility oder wie die deutsche Übersetzung, die im Insel Verlag erschienen ist, die Angelika Beck besorgt hat, den Titel übersetzt hat, Verstand und Gefühl. Manche kennen vielleicht aber auch die Übersetzung Sinn und Sinnlichkeit, aber ich glaube, mit Verstand und Gefühl sind wir sehr, sehr nah dran an dem, was im Englischen gemeint ist. Mhm. Vielleicht sagen wir erst etwas zu dieser so unglaublich bekannten Autorin, die vor allem auch Leuten bekannt sein wird durch all die Verfilmungen, die es gibt. Ich glaube, es gibt kaum eine Autorin, die so oft verfilmt wurde wie Jane Austen.
Ja, und Jane Austen ist eine Autorin, die Zeit ihres Lebens, das auch leider recht kurz war, nicht unglaublich berühmt war. Sie wurde erst eigentlich so im 19. und dann auch gerade im 20. Jahrhundert entdeckt. Dann in den 90er Jahren kamen dann diese BBC-Verfilmungen, in den Nullerjahren viele, also 2000er Jahren viele Hollywood-Verfilmungen kamen dann noch dazu oder auch Adaptionen, so wie Bridget Jones, wo dann quasi Jane Austens Geschichten übernommen werden. Und das hat sie unglaublich populär gemacht, führt dazu, dass sie immer noch millionenfach jedes Jahr tatsächlich verkauft wird und auch tatsächlich nicht nur im englischsprachigen Raum. Sie wurde 1775 geboren, sie starb 1817 und wir können daran zweierlei ablesen an diesen Daten. Erstens, sie wurde, wie gesagt, nicht alt und zweitens, ihr Leben war von großen politischen Umwälzungen begleitet. Dazwischen liegt beispielsweise, da wird sie sich wohl kaum noch dran erinnern können oder das hat sie nicht bewusst mitbekommen, die amerikanische Unabhängigkeit. Die Französische Revolution, die war ja 1789, also da war sie 14, als das passierte, beziehungsweise 13,5. Und dann hat sie auch noch den Aufstieg und auch dann eigentlich den Niedergang von Napoleon Bonaparte miterlebt. Also wirklich ein Leben, das zwar kurz war, aber wo viel passiert ist, was bis heute Europa und die ganze Welt prägt. Davon handeln diese Romane aber eigentlich gar nicht. Sie ist in die Literaturgeschichte eingegangen als die Autorin großer Liebesromane, in denen das politische Zeitgeschehen eigentlich nie auf den Plan tritt. Und das ist auch wenig verwunderlich, denn sie war eine nicht gerade reiche Pfarrerstochter auf dem britischen Lande und dementsprechend war ihre Lebenswelt keine städtische, sondern eine sehr beschränkte. Sie hatte zwar das Glück, in eine Familie geboren worden zu sein, in der viel gelesen wurde und in der auch die Mädchen zu gebildeten Frauen erzogen wurden, aber das Politische hat sie nie so sehr interessiert. Und da sie zu Lebzeiten keine außergewöhnliche Bekanntheit erreichte, ist über ihr Leben gar nicht so unglaublich viel bekannt. Wir wissen aber, dass sie im Alter von 20 Jahren eine wohl entscheidende Begegnung hatte. Sie lernte den gleichaltrigen Juristen Thomas Langlois Lefroy kennen. Sie verliebte sich in ihn, sie rechnete bereits fest mit seinem Antrag. Dann jedoch kam der Schock für sie. Ihr ging nämlich doch lieber eine Vernunftehe ein. Oder wurde dazu genötigt, wie auch immer man das nun deuten mag. Danach fand sie, also Jane Austen, nie mehr die romantische Erfüllung, die wir in ihren Romanen immer wieder finden können. Und der einzige Heiratsantrag, den sie erhielt, oder von dem man zumindest weiß, dass sie ihn erhalten hat, der wurde abgelehnt, da sie nicht das Geld deswegen heiraten wollte. Also schrieb sie in ihrem Elternhaus unter denkbar ungünstigen Bedingungen, an einem kleinen Tisch im viel frequentierten Wohnzimmer, verfasste sie ihre Romane, die ihr vor allem dann nach dem Tod im Jahr 1817 Weltruhm einbringen sollten. Und das waren Verstand und Gefühl, Stolz und Vorurteil, Mansfield Park, Emma, die Abtei von Northanger und Anne Elliot. Und was man jedenfalls sagen kann, es geht hier zwar immer wieder um die romantische Erfüllung bei Jane Austen, aber das ist trotzdem keine Kitschliteratur. Ich möchte noch ganz kurz Felicitas von Dovenberg zitieren, die einen kurzen Band zu Jane Austen geschrieben hat, auch bei Insel erschienen. Und da schreibt sie: Nicht zuletzt ihr ehrlicher Materialismus trägt zu ihrer heutigen Popularität bei. Jane Austen gehört nicht zu denen, die hier so tun, als würden allein Liebe und Anstand ein Leben weit tragen. Auch ein Landsitz und ein stattliches Jahreseinkommen können einem Herzensanwärter keinesfalls schaden, wenngleich das die meisten Frauen heutzutage kaum zuzugeben wagen. Zu allen Zeiten gehörte zu den Attributen eines echten Mr. Darcy, neben der Aufrichtigkeit seiner Gefühle, denn auch sein Haus und sein Gehalt.
Ja, und viele suchen ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, auf TikTok gerade ihren Mr. Darcy. Insofern sind wir hier ganz aktuell, wenngleich Mr. Darcy aus einem anderen Roman stammt. Wir beschäftigen uns hier mit Verstand und Gefühl und lernen die Familie Dashwood kennen. Und man muss sich das so vorstellen, dass Jane Austen eine Mikroökonomie vor uns ausrollt. Das ist es eigentlich. Sie hat, so weiß zumindest die Forschung, Adam Smith nie gelesen, ist aber doch auch geprägt von ökonomischen Gedanken, aber so eher über Umwege. Jedenfalls können wir feststellen, ja, es gibt diesen Materialismus und ja, es geht die ganze Zeit um wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auf der Mikroebene. Und das zeigt sich daran, dass wir es hier mit zwei Schwestern zu tun haben, Eleanor Dashwood und Marian Dashwood. Sie haben noch eine dritte Schwester, die aber sehr viel jünger ist und auch ein bisschen einfältig wohl zu sein scheint und auf die nicht weiter eingegangen wird, Margaret Dashwood. Aber eigentlich dreht sich alles um diese beiden. Sie leben mit ihrer Mutter zusammen, denn sie mussten ausziehen aus ihrem geliebten Vaterhaus. Der Vater starb und der Sohn aus erster Ehe, der erbte nun fast alles und eigentlich war dem Sohn abgerungen, dass er die Stiefmutter und auch die Halbschwestern unterstützen wird, aber weder der Halbbruder noch dessen mindestens ebenso habgierige Frau sind daran interessiert, irgendwelche Unterstützung zu leisten. Und so müssen sie also ein recht bescheidenes, aber glückliches Dasein fristen und sehr bald tauchen aber dann Männer auf in ihrem Leben. Eleanor hat da einen möglichen Anwärter, das ist Edward Ferrars, der ist im Gegensatz zu seiner Schwester, die mit John Dashwood, dem Halbbruder, verheiratet ist, einer, der ja sehr aufgeschlossen ist, der auch gar nicht geizig ist. Und dieser Edward Ferrars, der wartet eigentlich auch darauf oder hofft darauf, dass er gut ausgestattet ist, weil seine Mutter über ein Vermögen verfügt. Er möchte aber ein Leben als Geistlicher anstreben, dann aber auch heiraten. Und das passt der Mutter so gar nicht. Und es kommt dann auch bald noch eine weitere Frau in den Weg, die dieses Glück zwischen Eleanor und Edward zunächst einmal aufzuhalten scheint. Marianne lernt wiederum einen anderen Mann kennen, nämlich Willoughby. Das ist ein 25-Jähriger, der sehr gut aussieht, der toll jagen kann, der sportlich ist, der über alle Qualitäten eines Gentlemen verfügt, der aber vielleicht ein bisschen zu flatterhaft ist, wie sich bald herausstellen wird. Und dann gibt es noch Oberst Prenton, der schon über 30 Jahre alt ist und damit doch eigentlich für die 17-Jährige Marianne nicht mehr in Frage kommt, aber dieser Mann verfügt über sehr viel Geld und er könnte natürlich allen ein tolles Dasein bieten. Es tauchen noch weitere Figuren auf, aber wir werden das vielleicht ein bisschen jetzt in unserem Gespräch entrollen. Wichtig ist, sich zu merken, es gibt diese zwei Schwestern, Eleanor und Marianne, und die vertreten unterschiedliche Prinzipien. Nämlich Eleanor ist die, die auf Verstand setzt, die zwar auch Gefühle hat, aber diese immer kontrollieren will. Und Marianne ist die, die ganz auf das Gefühl setzt. Sie ist 2 Jahre jünger als ihre Schwester, sie ist 17 und sie glaubt, wenn die Liebe zu ihr spricht, dann muss es die Wahrheit sein und dann ist das so absolut, dass ökonomische Erwägungen eigentlich keine Rolle spielen sollten. Aber es ist ein Entwicklungsroman, nicht bei Eleanor, sondern bei Marianne. Und auch sie wird ihre Sichtweise auf die Dinge ändern, sodass man sagen kann, dieser Roman bewegt sich vom Gefühl nicht ganz weg, aber er tendiert doch immer mehr hin zur Verstandesseite.
Absolut. Und du hast schon gesagt, es gibt ja im Deutschen diesen Titel, der auch sehr verbreitet ist. Ich kannte eigentlich auch nur den Titel Sinn und Sinnlichkeit. Also ich wusste gar nicht, dass es den Titel Verstand und Gefühl gibt, auch wenn da mittlerweile etwas etablierter zu sein scheint. Und man kann schon mal auf jeden Fall festhalten, Sinn und Sinnlichkeit ist keine sinnvolle Übersetzung von Sense and Sensibility, denn nein, es geht natürlich nicht um Sinnlichkeit, es geht tatsächlich eben um die Verstandesgabe und um die Frage, Verzeihung. Es geht nicht um Sinnlichkeit, sondern es geht um Gefühl und darum, dass man dem Gefühl gegenüber der Verstandesgabe nicht so viel Vorrang gewähren sollte. Und du hast jetzt auch schon gesagt, es ist gewissermaßen ein mikroökonomisches Buch und dem ist schon mal absolute Zustimmung zu erteilen, denn es ist ja ein Roman, der eigentlich so ein Homo economicus überall in den Mittelpunkt stellt, und zwar ein Nutzenmaximierer. Wir haben ja in unserer Folge über den Homo economicus gelernt. Das ist ja ein in der modernen Mikroökonomie sehr stark ausgelutschter Begriff, ja, ein Begriff, der sagt, ja, man hat irgendwie ein Individuum, das stellt man sich als Nutzenmaximierer vor, aber Nutzenmaximierer bedeutet gar nicht unbedingt nur möglichst viel Geld scheffeln, sondern das kann alles Mögliche bedeuten. Und am Ende des Tages merkt man dann aber doch, dass eigentlich beim Konzept des Homo economicus es vor allem ums Geld scheffeln geht. Das ist so ein bisschen das Lustige eigentlich an diesem Konzept. Ja. Und das ist das, was wir auch in diesem Roman sehen. Also man hat zwar all diese Gefühle, die dort aufkommen, und am Ende des Tages ist es dann aber schon so, dass Vernunftehen oder dass die Vernunftehe mit der Zuneigung in eines fällt und dass die Ehe, die sich zwischenzeitlich anzubahnen scheint zwischen Marianne und Willoughby, dass diese Ehe tatsächlich diese oder diese Beziehung, die sich da anbahnt und die so leidenschaftlich ist, die so flammend ist, dass diese natürlich in die Brüche geht und zugunsten des Verständnisses weichen muss.
Ja, wenn man das liest, dann ist man ja erst einmal erstaunt darüber, weil man gewisse Jane Austen-Klischees durch diese Verfilmungen im Kopf hat, wo zwar auch es immer wieder um Erbschaften und irgendwelche Zinserträge geht, aber die sind nicht so prominent, wie sie bei Jane Austen dann tatsächlich zu finden sind. Also dieser Roman beginnt ja erstmal damit, dass wir fast einen juristischen Text vor uns liegen haben, in dem uns erklärt wird, wie jetzt nun das mit dem Erbe vonstatten gegangen ist. Da heißt es, seit langer Zeit schon war die Familie Dashwood in Sussex ansässig. Sie verfügte über ausgedehnten Landbesitz, dessen Mittelpunkt das Herrenhaus von Norland Park war. Norland Park bildete. Dort hatten sie seit vielen Generationen so ehrbar gelebt, dass sie sich in der ganzen Nachbarschaft eines guten Rufs erfreuten. Und dann wird das immer weiter ausgeführt. Und dann kommt plötzlich, aus einer früheren Ehe hatte Mr. Henry Dashwood einen Sohn, von seiner jetzigen Frau drei Töchter. Der Sohn, ein gesetzter, angesehener junger Mann, war durch das beträchtliche Vermögen seiner Mutter, dessen eine Hälfte ihm bei seiner Volljährigkeit übertragen wurde, reichlich versorgt. Durch seine Heirat, die kurz darauf erfolgte, wurde er noch wohlhabender. Und so wird es immer weiter ausgeführt, wie jetzt genau, also drei Seiten dauert das, bis man so in etwa weiß, wie jetzt das Vermögen verteilt ist und welches Problem sich jetzt durch den Tod des Vaters einstellt und was also die Schwestern abbekommen werden und die Stiefmutter abbekommen werden. Und das ist erstmal die Voraussetzung für alles, was sich dann in diesem Roman ereignet. Das wird also nicht mal gerade so galant eingestreut, sondern das ist die Prämisse, auf der alles andere entsteht. Und da sieht man, das ist also die ökonomische Grundlage, nicht nur der Literatur von Jane Austen, sondern auch dieser Gesellschaft. Und vielleicht können wir schon mal einen Unterschied machen zu der Gesellschaft, die wir heute haben, denn natürlich, und da würde Felicitas von Lovenberg ja wohl zustimmen, ist das Geld immer noch entscheidend, häufig, vielleicht nicht ganz so wie damals, aber doch spielt es eine Rolle. Die Unterscheidung, die man hier nur aufmachen kann, ist, wir haben es hier noch nicht mit einem modernen Kapitalismus zu tun, sondern wir haben es hier mit Landadligen zu tun, mit Leuten, die irgendwelche Höfe haben, die aus der Landwirtschaft etwas verdienen, die Zinserträge von irgendwelchen verpachteten Ländereien haben. Das heißt, hier haben wir es mit einer Wirtschaft zu tun, hier kann man das Bild mal bemühen, bei der der Kuchen nicht größer wird. Also man kann nicht jetzt einfach sagen, ja, ich werde jetzt self-made man. Also möglicherweise gibt es das auch schon zu dieser Zeit, aber das kommt hier im Roman nicht als Option vor, sondern das Einzige, was man hat diese verschiedenen Familien, hat die verschiedenen Besitztümer und jetzt muss man gucken, wie man die so aufteilt durch kluge Heiratspolitik und Unterdrückung der allzu großen Gefühle, um nicht am Ende ärmer dazustehen, als man anfangs reingegangen ist. Also man kann sein Vermögen vermehren durch kluge Heiratspolitik, aber es wird im Ganzen nicht mehr.
Und eines kommt auf gar keinen Fall in Frage und das heißt selbst arbeiten gehen. Also wir haben es hier mit einer Schicht, Klasse, wie auch immer wir es nun nennen wollen, zu tun, die wahnsinnig privilegiert ist. Da habe ich auch ein paar wunderbare Zitate rausgesucht, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Aber wir können es schon mal vorneweg festhalten. Es sind Leute, die niemals auf die Idee kämen, zu arbeiten. Das kann man jetzt abstoßend finden, wie das hier mitunter geschildert wird, aber das ist erstmal die Schicht, in der wir uns bewegen. Und was ich aber schon vorneweg auch mal sagen möchte, ist, wir haben ja bereits im letzten Jahr zwei Romane gelesen oder in den letzten anderthalb Jahren zwei Romane gelesen, die auch so erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sind, britische Romane. Das war Charles Dickens, Oliver Twist, was wir, glaube ich, unendlich zum Kotzen fanden, kann man einfach mal so vulgär sagen. Und dann haben wir auch noch Charlotte Brontë gelesen, Shirley. Mhm. Und ich glaube, was man Jane Austen bereits jetzt mal hoch anrechnen kann, ist erstens, ihr Moralismus ist viel weniger stark ausgeprägt, viel weniger aufdringlich als der eines Dickens oder einer Brontë. Und ihre Fähigkeit, sich kurz zu fassen, ist viel, also oder einen halbwegs dichten Roman zu schreiben, ist viel stärker ausgeprägt. Also ich hatte große Angst vor der Lektüre dieses Romans. Ich hatte wirklich, also einerseits habe ich mich gefreut, dass man sagt, gut, man gibt sich einem Klassiker hin, den man noch gar nicht kennt. Gleichzeitig war ich so gebrandmarkt von den letzten beiden Lektüren, die wir da hatten. Ja, also Dickens und Brontë, die so hochgehalten werden, gerade ja auch Dickens, ja, als so große Literaten des 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Und da hatte ich schon schlimmste Angst, dass es wieder so ein wahnsinnig moralistischer, nerviger Text wird. Tatsächlich finde ich keine Spur. Es ist ein Text, der dicht geschrieben ist. Ja, hier und da könnte man vielleicht noch ein bisschen das Tempo beschleunigen. Aber im Großen und Ganzen finde ich gut funktioniert. Und ein Text, der vor allem komisch ist. Also Jane Austen hat, finde ich, einen hervorragenden Humor, eine wunderbare Ironie.
Ja, bleiben wir doch erstmal bei der Sprache, wenn du damit jetzt schon angefangen hast, und beim Humor, bei der Ironie, und gehen wir dann mal auf das Ökonomische genauer ein. Denn ich finde, man hat hier immer wieder eine Erzählerin, die uns auch ein bisschen ihre Poetologie offenlegt. Und zwar ist die Rede von einem kleinen Landausflug, der gemacht wurde, und zwar von Edward. Edward ist also derjenige, der möglicherweise Eleanor heiraten könnte. Und dieser Edward, der kommt jetzt also wieder und berichtet und sagt: Ich nenne Hügel steil, die man als kühn bezeichnen sollte, Flächen fremdartig und öde, die uneben und zerklüftet genannt werden sollten, und entfernte Gegenstände außer Sichtweite, anstatt zu sagen, dass sie von dem sanften Medium einer dunstigen Atmosphäre verschleiert werden. Sie müssen also mit Bewunderung Vorlieb nehmen, wie ich sie ehrlicherweise aufbringen kann. Für mich ist das hier ein sehr hübscher Landstrich, die Hügel sind steil, die Wälder anscheinend voll von gutem Naturholz, und das Tal wirkt anheimelnd und freundlich mit üppigen Wiesen. Und so weiter führt er das dann aus, und er spricht sich also hier gegen eine zu romantische Sprache aus. Und dann sagt Eleanor, die ja die ist, die den Verstand vertritt: Ich habe den Verdacht, dass Edward, um eine bestimmte Art von Affektiertheit zu vermeiden, in eine andere verfällt, weil er glaubt, viele Leute geben mehr Bewunderung für die Schönheiten der Natur vor, als sie tatsächlich empfinden, und ihnen solche Heucheleien abstoßen, täuscht er mehr Gleichgültigkeit und weniger Unterscheidungsfähigkeit bei ihrem Anblick vor, als er in Wirklichkeit besitzt. Er ist wählerisch und besteht eben auf seiner eigenen Affektiertheit. Und dann sagt er Marianne: Es stimmt schon, das Bewundern von Landschaftsansichten ist zu einem bloßen Gerede verkommen. Und jetzt geht es also, einen Mittelweg zu finden zwischen so einer ganz materialistischen Sprache, ja, also dass man nur noch einen Wald sieht und sagt, das ist gutes Holz, ja, das man verarbeiten kann, und dem, was die Romantiker tun, dass man es also in unendlich blumigen, langen Beschreibungen immer weiter verklausuliert. Und dazwischen bewegt sich eigentlich Jane Austen sehr elegant und sie nimmt auch dann dem so schweren etwas und dem ja so pittoresken, also das ist ja was in der Romantik dann wichtig ist, ja, dass man in der Romantik Ruinen baut. Also man hat nicht Ruinen, sondern man baut Ruinen, damit man etwas Pittoreskes in der Landschaft sehen kann. Also dem stellt sie nicht nur eine etwas materialistische Beschreibungsweise entgegen, sondern auch die Ironie, die sich ein bisschen lustig macht über dieses Völkchen, das sie uns davor führt.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als 80-minütigen Literaturfolge sprechen wir darüber, warum es bis heute so ist, dass Geld und Liebe sich immer wieder in die Quere kommen. Auch geht es darum, wieso so viele Menschen beziehungsunfähig sind, unter anderem, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Gefühle und auch ihre Verletzlichkeit herauszustellen und anderen Menschen zu vertrauen. Und wir sprechen mit Thomas Piketty, der sich auch auf Jane Austen bezieht, darüber, ob wir eine Refeudalisierung der Gesellschaft erleben. Die ganze Folge könnt ihr hören bei Patreon und Steady. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.